Ja, beim Thema Familie bin ich auch sicher, dass ich alle ansprechen kann, denn wir alle gehören zu einer Familie. Ich hoffe auch zur Familie Gottes, dass wir Kinder Gottes geworden sind durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber die meisten von uns werden auch noch Familienangehörigen haben und so denke ich, dass ich zu allen sprechen kann. Glückliche Familie nur noch im Film. Am Donnerstagabend haben wir hier begonnen mit Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Und jetzt schließt sich der Kreis förmlich und wir lesen Epheser 6, Vers 1 bis 4. Diesen Abschnitt hat man früher die christliche Haustafel genannt. Vielleicht kennen das die Älteren noch. Und das Neue Testament sagt relativ wenig zum Thema Ehe und Familie. Im Alten Testament haben wir die Patriarchengeschichten, wir haben auch das Buch der Sprüche mit einer Menge Aussagen in diese Richtung. Und das ist schon der ausführlichste Abschnitt zum Thema Familie, den wir im ganzen Neuen Testament haben. Wollen wir ihn lesen, diese vier Verse. Paulus schreibt an die Gemeinde Ephesus, ihr Kinder, es gab also auch Kinder dort, so wie bei euch, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und dann spricht er die Väter gezielt an. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das klingt ein bisschen streng in meiner Elberfelder Übersetzung, aber wir werden gleich hören, wie das gemeint ist. Das ist gar nicht so streng gemeint, wie das hier klingt. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, von dem wir eben auch schon gesungen haben, dann stellen wir sehr schnell fest, dieser Gott, der muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Vielleicht nicht unbedingt eine preußische Ordnung oder auch nicht unbedingt militärische Ordnung, aber einen gewissen Sinn für Ordnung muss er haben. Das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Wir sehen es vielleicht noch mehr, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber trotzdem, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Und dieser Gott hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet, und zwar in Ehe, Familie, Gemeinde und Staat, Gesellschaft. Es gibt Schöpfungsordnungen wie die Ehe und es gibt Erhaltungsordnungen wie der Staat, ohne den ein Zusammenleben in dieser gefallenen Welt sonst gar nicht möglich wäre. Und wir haben auch diese gute Ordnung von Ehe und Familie. In einer Familie im 21. Jahrhundert in Gevelsberg, die die Ordnung Gottes ernst nimmt, ist Christus Haupt des Mannes und der Herr der Familie, der Schirmherr, der Oberherr der Familie. Der Mann wird Haupt der Frau genannt und er ist erste Autorität der Kinder. Da muss ich schon etwas einfügen. Ihr lieben Männer, wir können nur gute Leiter unserer Familie sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen, nicht unter irgendeiner, sondern unter Christus. Wenn er unser Haupt, unser Herr ist, dann können auch wir gute Leiter unserer Familie sein. Immer wenn sich Menschen, auch besonders Männer, nicht mehr unter eine Autorität gestellt haben, dann ging es schief. Dann wurden es Diktatoren, Tyrannen, Despoten. Und davon gibt es auch heute noch genug. Ja, auch leider in manchen Familien. Da nennt man sie Familienpascha, die sich bedienen lassen und Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lassen und all die rumkommandieren und die Puppen tanzen lassen. Nein, nein, so ist das nicht gemeint. Haupt von Frau und Kindern bedeutet dienender Leiter der Familie sein. dienender Leiter. Der Mann liebt seine Frau und liebt seine Kinder, er schützt seine Familie, er versorgt seine Familie, er führt seine Familie. Das bedeutet Haupt, nicht Familienpascha. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und sie ist natürlich die zweite Autorität der Kinder. Gehilfin klingt in unseren Ohren nicht besonders attraktiv, vielleicht sogar despektierlich oder irgendwie abwertend. Aber ich kann euch beweisen, dass es nicht so gemeint ist. Ich kann es beweisen, denn dasselbe Wort, das hier in 1. Mose 2,18 für Eva gebraucht wird, als Gehilfin Adams, gebraucht Gott an anderen Stellen der Schrift für sich selbst. Gott nennt sich natürlich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung, aber ein Gehilfen. Aber dasselbe hebräische Wort, wer eine Belegstelle haben will, Psalm 33, 20, da bezeichnet sich Gott selbst als eine Hilfe für uns. Gott schämt sich nicht, eine Hilfe zu sein, ein Gehilfe. Paulus wollte gerne ein Gehilfe der Freude der Korinther sein. Ich möchte gerne heute Morgen euer Gehilfe sein. Was um alles in der Welt ist daran negativ? Welche Gedanken sind da in unsere Köpfe gekommen, wenn wir das Wort als negativ empfinden? Es ist etwas Schönes für eine Frau, wenn sie die Hilfe, die Gehilfin ihres Mannes sein kann. Das bedeutet, meine Frau ist mein Gegenüber, meine Assistentin und auch mein Korrektiv. Meine Frau lässt mir nicht alles durchgehen und das ist auch gut so. Ja, auch darin ist sie meine Gehilfin. Ihr seht, das ist nicht negativ gemeint. Und die Kinder sind den Eltern gehorsam, steht hier. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Eltern sind Papa und Mama. Kinder sind ja schon geneigt, dem Papa zu gehorchen, vor allem wenn der mal die Stimme hebt oder sogar mit der berühmten Faust auf den Tisch schlägt. Das mache ich jetzt hier nicht, sonst wird es hier wieder nass auf dem Tisch. Nein, die Kinder sollen den Eltern gehorchen, auch der Mama. Vielleicht ist der Papa den ganzen Tag über an der Arbeit oder die ganze Woche weg auf Montage oder sonst irgendwie beruflich auswärts. Und die Mama verbringt normalerweise die meiste Zeit mit den Kindern. Aber hier steht, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und bitte fangt nicht an und nennt sie Elter 1 und Elter 2. Ja? Das sind Vater und Mutter. Okay, da verstehen wir uns. Gut. Bis jetzt habt ihr noch nicht protestiert, ihr habt ganz brav und gesittet zugehört, aber ich traue dem Frieden nicht so ganz, hier in Gevelsberg, ja, ich traue dem Frieden nicht. Und so ging es auch einem Redner, der sprach über dieses Thema und alle saßen ganz brav da und verzogen keine Miene. Er dachte, ich werde mal die Probe aufs Exempel machen. Und er sagte zu den Anwesenden, morgen früh, wenn wir uns hier wieder versammeln, dann setzen sich doch mal alle diejenigen, die das so leben, also wo sich die Frau freiwillig ihrem Mann unterstellt, auf die rechte Seite im Saal. Und alle, wo das noch nicht so ist, setzen sich nach links, entschuldigt alle, die er da links sitzt. Ja? Er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traut er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig ihrem Mann unterordnete, saß ein einziges Ehepaar. Alle anderen hatten sich nach links gesetzt. Dann sagt er zu dem Mann auf der rechten Seite, ja sag einmal, wie hast denn du das fertig gebracht, dass du hier rechts sitzt? Dann sagt er, ja das war ganz einfach, meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, unter dem Pantoffel meiner Frau, ja, meinte der. Oder wie mir mal ein Mann sagte, nee, zu Hause, bei uns habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann sich das auch anhören, ja. Also bitte, wir wollen das leben. Das ist eine zeitlose Ordnung, die uns das Neue Testament gibt. So möchte Gott Familienleben strukturiert haben. Aber ihr habt richtig gehört, das ist nur eine Struktur. Das Das ist nur ein Gerüst, das ist nur ein Knochenbau, ein Skelett, da fehlt noch viel. Da muss hinzukommen Fleisch und Blut und Muskeln und Sehnen und Nerven und was alles, damit das ein lebendiger Organismus wird. Aber das ist eine Struktur. Wenn ich kein Skelett hätte in meinem Körper, ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube, es ist eins drin, ja? Dann könnte ich jetzt nicht hier stehen und euch dienen. Es braucht doch etwas, was Ordnung und Halt und Struktur gibt. Und so auch, das ist die Struktur für ein biblisches Familienleben. Und da müssen noch viele, viele Dinge hinzukommen. Und Paulus fährt fort und erklärt den Ephesern etwas von einem Kreis des Segens. Schaut mal, ich bin dankbar, dass wir hier so wunderbare grafische Möglichkeiten haben. Ja, ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen habe da hier so ein paar Sachen vorbereitet. Ein Kreis des Segens, so hat es der amerikanische Bibellehrer Ted Tripp einmal genannt, den ich zu Vorträgen eingeladen hatte, und da hat er uns das mit diesem Bild erklärt. Er hatte da nicht so eine schöne Präsentation. Ich habe mir dann gedacht, das muss ich gleich optisch anschaulich machen. Ja? Paulus spricht von einem Kreis des Segens. Er sagt, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Was ist der Unterschied zwischen Gehorchen und Ehren? Ihr seht es hier schon angedeutet. Gehorchen, das sind die Handlungen, aber sie springen aus einer Haltung, nämlich Ehre und Respekt und Achtung gegenüber den Eltern. Und natürlich ist noch ein Unterschied, gehorchen müssen Kinder nur eine bestimmte Zeit lang, nämlich so lange, wie sie ihre berühmten Füße unter den elterlichen Tisch strecken und das Brot essen, das der Papa verdient hat, die Getränke trinken, die der Papa verdient hat und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Ja? So lange, wie man von den Eltern abhängig ist, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das war so seit Jahrtausenden und das wird so bleiben. Und wer sagt, nö, das passt mir nicht, ich will machen, was ich will, bitteschön, der darf mal selber sehen, wie teuer das Leben ist und wie schwierig unter Umständen, wenn man für seinen eigenen Unterhalt sorgen muss. Aber solange man zu Hause lebt, muss man sich an die Eltern halten und ihre Anweisungen. Natürlich werden die Eltern die Zügel lockerer lassen und werden einem 17-jährigen Mädchen mehr Freiheiten geben als einem 8-jährigen Jungen. Das ist ja klar. Aber grundsätzlich gehorchen. Und Gehorsam, das ist auch so ein Wort, ja, das hört man heute gar nicht mehr gerne. Aber ihr lieben Kinder und auch Eltern, wir müssen darauf bestehen, dass unsere Kinder uns grundsätzlich gehorchen, grundsätzlich. Kein militärischer Gehorsam, kein Kadavergehorsam, ja, wie man das auch nennt, aber ein grundsätzlicher Gehorsam, denn dahinter steht folgende Vorstellung. Wie sollen denn Kinder einmal Gott gehorchen, den sie nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, die sie lieben, die sie versorgen, die es gut mit ihnen meinen? Ja? Wie sollen Kinder das lernen? Wir arbeiten also mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sie sich auch irdischen Autoritäten unterordnen. Dabei gilt immer das Prinzip, das biblische Prinzip, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Eltern können auch mal Fehler machen, aber ein 5-Jähriger kann sich nicht hinstellen vor die Eltern und sagen, das ist jetzt falsch, was ihr mir von mir verlangt. Ja, ich muss jetzt Gott mehr gehorchen als euch Eltern. Sowas geht natürlich nicht. Aber grundsätzlich gilt Gehorsam gegenüber den Eltern. Und Gott verspricht, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, Ehren hört im Gegensatz zum Gehorchen niemals auf, solange unsere Eltern leben. Auch wenn sie alt geworden sind. Wir werden vielleicht auch einmal alt werden. Jemand wird gebraucht, jawohl. Wenn unsere Eltern alt geworden sind, wenn sie gebrechlich geworden sind, wenn sie senil geworden sind und selbst wenn sie dement geworden sind, es sind unsere Eltern. Man hat nur einen Vater und eine Mutter. Und auch wenn sie Fehler gemacht haben im Leben, ihr jungen Leute, wartet mal ab, wenn ihr mal Eltern werdet, wartet mal ab. Das ist der schwierigste Job, den es auf diesem Erdboden gibt. Ich bin davon überzeugt, wirklich, das ist meine aufrichtige Überzeugung. Man braucht für nichts im Leben so viel Gnade wie für Kindererziehung. Ihr jungen Leute, nehmt das nicht so leichtfertig. Da gehen manche in die Ehe rein und dann setzen sie Kinder in die Welt, haben sich nie darüber Gedanken gemacht, was es heißt, Kinder zu erziehen, kein Buch gelesen, kein Vortrag gehört. Hör doch auf damit, das habe ich drauf, ja, das kann doch so schwer nicht sein. Ja, und dann wachsen die Kinder auf und dann fangen sie an, sich zu ritzen und dann geht's los und dann reißen sie sich die Haare aus, weil sie Druck in sich haben und damit nicht fertig werden. Wir begleiten eine junge Studentin, die hat sich so viel Haare ausgerissen, dass sie mit einer Perücke rumlaufen muss. Und die anderen nässen ein und sind 10 und 12 Jahre alt und nässen noch ein. Und die anderen entwickeln einen Waschzwang. Ja, und dann wachen alle auf. Ihr Lieben, wir brauchen Gnade, um Kinder zu erziehen. In dieser komplizierten Welt, in der wir leben. Ich will den jungen Ehepaaren keine Angst machen. Ich will euch nur sagen, man muss sich vorbereiten. Meine Frau und ich, wir wussten noch nicht, ob wir Kinder haben würden. Da haben wir uns schon mit Erziehung beschäftigt und haben Vorträge gehört von solchen guten Autoren, wie ich sie jetzt zum Teil auch zitiere, haben Bücher gelesen und so weiter. Nehmt das nicht so leichtfertig. Man braucht sehr viel Gnade dafür. Sehr viel. Und Gott gibt Gnade, ja, wenn wir ihn nur bitten. Ehren hört niemals auf, haben wir gesagt. Aber ich muss noch etwas sagen, bevor wir weitergehen. Es gibt eine Gefahr. Es ist schön, im Kreis des Segens zu leben. Im Schutzbereich Gottes, in dem Bereich, wo Gott wirkt, in einer christlichen Familie. Aber es gibt auch immer wieder Kinder, die brechen irgendwann aus diesem Kreis des Segens. Mit 12, mit 14, mit 16, mit 18, keine Ahnung, mit irgendeinem Alter, auch noch in den 20er Jahren kann man ausbrechen und dann lebt man natürlich in großer Gefahr. Und die Eltern werden bangen um diese Kinder und sie werden beten und sie werden oft lieb mit ihnen reden und sie ermahnen und alles versuchen. Und Gott ist auch noch da und Gott tut Wunder, haben wir vorhin schon gehört. Und er kann auch solche Kinder disziplinieren, das heißt erziehen. Da kann Gott Krankheit gebrauchen, da kann er Misserfolg gebrauchen, da kann er Ereignisse gebrauchen. Er kann auch ein leeres Herz gebrauchen, dass die Kinder merken, oh, diese Welt, die Brunnen dieser Welt, die sind leer. Die können mir nicht das geben, was meine Eltern haben. Die haben Frieden mit Gott und die haben ein erfülltes Leben. Und das alles kann Gott gebrauchen, um sie zurückzubringen in den Kreis des Segens. Ihr Lieben, bei so vielen Menschen, die mir jetzt zuhören, kann ich nicht ausschließen, dass hier auch Eltern sind oder auch Großeltern, die um eines ihrer Kinder oder Enkelkinder bangen, dass sich vielleicht geistlich gesehen im Augenblick hier in diesem gefährlichen Bereich aufhält. Hört nicht auf zu beten für eure Kinder. Hört nicht auf, selbst wenn ihr es nicht mehr erleben solltet. Ihr alle habt von Georg Müller gehört, ja, diesem Waisenhausvater in Bristol. Der war ja ein ganz besonderer Beter. Aber er hat für einen seiner Jugendfreunde gebetet. Ich glaube, 60 Jahre lang hat er für ihn gebetet. Und er durfte nicht erleben, dass dieser Freund sich bekehrte während seiner Lebzeit. Aber Georg Müller war noch nicht richtig kalt. Er war noch nicht richtig unter der Erde. Zwischen seinem Tod und seiner Beerdigung gingen die Gebete in Erhörung und der Freund bekehrte sich. Auch wenn wir es nicht mehr erleben, wir wollen niemals unsere Kinder aufgeben. Solange Geist in uns ist und leben, wollen wir für sie beten. Ich kann auch nicht mal ausschließen, dass jemand hier sitzt, der sich im Augenblick als Kind gläubiger Eltern in diesem Bereich aufhält. Er ist sogar heute Morgen hier und hört mir zu. Aber geistlich gesehen bewegt er sich hier, weil er nicht drin ist im Kreis des Segens, weil er nicht nah beim Herrn ist, weil er nicht im Zentrum des Willens Gottes lebt. Dann heißt es natürlich für dich, mein lieber Freund, kehre um in den Kreis des Segens. Bekehre dich von ganzem Herzen und gib Christus die Herrschaft über dein Leben. Wisst ihr, wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Gott ist sehr geduldig. Gott ist sehr gütig. Er ist sehr langmütig, sagt uns die Bibel. Aber er ist kein Hampelmann. Wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Das dürfen wir nicht. Und darum kehre um in den Kreis des Segens. Paulus fährt fort und spricht die Väter an. haben wir eben beim Vorlesen schon gehört. Er sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht. Und natürlich sind in Klammern auch die Mütter mit angesprochen, die ja die Väter unterstützen. Aber die Hauptverantwortung für das Familienleben haben die Väter. Wenn natürlich eine Frau alleinerziehend ist, dann übernimmt sie die Verantwortung. Das ist ja klar. Vaterschaft ist etwas Wunderbares. Und Paulus sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, denn unser Vatersein wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Schaut mal, wenn ein heranwachsendes Kind im Alter von 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwann zum ersten Mal versteht, Gott im Himmel, den es nicht sehen kann, ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Es denkt, Gott ist so wie mein Papa. Mein Papa ist ein Vater. Und es schließt ganz automatisch 1:1 zurück vom irdischen Vater auf den himmlischen Vater. Das machen Kinder. Das haben wir auch gemacht, als wir klein waren. Und wenn man dann größer wird, lernt man zu unterscheiden, zu differenzieren. Dann versteht man, oh, der himmlische Vater ist doch ein bisschen anders als der irdische. Der kann auch mal Fehler machen, der kann auch mal das falsche Kind bestrafen und so weiter. Aber zunächst einmal wird das Gottesbild, die Vorstellung von Gott unserer Kinder, sehr stark geprägt von unserem Vatersein. Das bedeutet, ihr lieben Väter, wir haben eine sehr schöne, eine große, eine wichtige, aber auch eine schwere Aufgabe. Wir dürfen unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Alle Vaterschaft in dieser Welt, schreibt Paulus in Kapitel 3 seines Briefes, ist nach Gott benannt. Das heißt, Gott ist der Urvater und wir als irdische Väter dürfen unseren Kindern ein Stück weit zeigen, wer und wie Gott ist. Ich sage noch einmal, die Mütter, unsere Ehefrauen werden uns dabei unterstützen. Aber es ist hauptsächlich unsere Aufgabe. Jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter. Nehmen wir an, Kinder müssen mit einem sehr strengen Vater aufwachsen, so wie die Älteren von uns wahrscheinlich. Früher war das weiter verbreitet, strenge Väter, so richtig, ja, preußische Väter, sehr streng, haben kaum mal Nähe zugelassen, ja, waren so ein Stück weit weg von der Familie, von den Kindern. Der autoritäre Übervater, nenne ich ihn jetzt mal, der schreit, der schlägt, der lässt keine Nähe zu. Jeder, der in seine Umgebung kommt, muss aufpassen, dass er nicht eine mitkriegt, ja. Und dann könnten Kinder die Vorstellung entwickeln, oh, wenn mein Papa so ist, ist vielleicht der himmlische Vater auch so. Und dann nehme ich mich besser in Acht und halte lieber ein bisschen Abstand von dem, ja, dass der auch so willkürlich straft, wie mein irdischer Vater es macht. Oder das Gegenteil, entschuldigt liebe Väter, der wachsweiche Waschlappen, der zu Hause nichts zu melden hat, weil die Mama die Starke ist, weil die Mama die Familie führt, weil die Mama dominant ist und der Papa hat nichts zu melden zu Hause. Das ist auch nicht ungefährlich, wenn Kinder so aufwachsen. Dann könnten sie nämlich die Vorstellung entwickeln, ach, Gott im Himmel ist auch so ein Schwächling, auf den kann ich verzichten. Da nehme ich mein Leben lieber selber in die Hand, krempel die Ärmel hoch und dann brauche ich diesen Gott nicht. Versteht ihr, was wir da vermitteln, wenn wir unser Familienleben so falsch, so verzerrt leben? Ihr macht mir nichts vor, das ist weit verbreitet, dass die Frauen die Familie führen, dass sie die Männer bequem sind und überlassen das alles ihren Frauen. Ich weiß, das ist schwer für Frauen, wenn zum Beispiel der Vater einen ganzen Tag weg ist und dann muss sie die Familie führen und dann kommt der Vater zurück, dann dem Vater wieder die Führung zu überlassen. Das ist ganz schön schwer, ja, das ist mir klar, aber es ist nicht unmöglich. Noch ein Beispiel, der fehlende Vater. Er geht auf und unter in außerhäuslichen Dingen. Er geht auf im Beruf, Karriere, Hobbys, Ehrenämtern, Familien, ist nebenher Gemeindearbeit, steht groß auf dem Plan, aber Familie läuft alles nur so unter ferner Liefen. Und da könnten die Kinder die Vorstellung entwickeln, ja, Gott, der ist so wie mein Papa, der hat kein wirkliches Interesse an mir, ich bin ihm nur lästig, der verbringt gar nicht gerne Zeit mit mir. Morgens, wenn sie aufstehen, ist er schon weg, abends, wenn sie schlafen gehen, ist er noch nicht da, sie sehen ihn tagelang nicht. Bitte versteht das nicht falsch. Kinder wissen genau, dass wir Väter arbeiten müssen und die Familie ernähren müssen. Das verstehen Kinder. Aber was machen wir denn in unserer Freizeit, an den Wochenenden, in den Ferien, wenn wir wirklich Zeit uns nehmen könnten? Verschwinden wir dann hinter unserem Computer oder Fernsehen oder weiß ich wo? Der fehlende Vater, auch weit verbreitet. Ihr seht, unser Vaterbild wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Paulus schreibt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr habt meine Übersetzung gehört. Zeigt ihnen, wer und wie Gott ist. So würde ich das wiedergeben. Im Kolosserbrief, das ist ja ein Brief, den Paulus zur gleichen Zeit, vom gleichen Ort schreibt, nur an eine andere Gemeinde, fängt er genauso an wie oben, ihr seht das hier, ja, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, aber dann fährt er anders fort, damit sie nicht mutlos werden. Wir fragen in einer ironischen Umkehrung, wie würden denn Eltern, Väter und Mütter ihre Kinder mutlos machen, was wir ja nicht wollen? Im Gegenteil. Kinder brauchen in ihrem Leben tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Tonnenweise. Sie brauchen Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Ja, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn etwas Neues beginnt. Dann gibt es sensible Kinder, die brauchen noch viel mehr Ermutigung zwischendrin. Ermutigung. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Unsere Kinder begleiten, ihnen viel Mut machen. Aber jetzt fragen wir umgekehrt, wie würden wir sie denn mutlos machen, was wir nicht wollen, wenn Eltern immer wieder ihr Versprechen brechen? Das machen manche Eltern so gerne, ja? Immer nur Versprechen, Versprechen und die Kinder denken irgendwann, ach komm, ist doch nur warme Luft. Jeder hat schon einmal ein Versprechen nicht eingehalten. Aber wenn das immer wieder passiert, das macht Kinder mutlos. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen. Und das machen manche Eltern so gerne. Das ist geradezu ein beliebter Sport bei manchen Eltern. Vor allen Dingen, wenn sie eine größere Familie haben mit 3, 4, 5, 6 Kindern. Da ist meistens ein Musterkind dabei. Und dann werden die anderen Kinder alle mit dem Musterkind verglichen. Die armen Kinder, ja, werden mit dem Musterkind verglichen. Ihr wollt wissen, wie man Musterkinder erkennt? Ganz einfach. Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten, ja. Das sind die Musterkinder in der Gemeinde. Oder es gibt so eine Musterfamilie. Alle Kinder wie aus dem Ei gepellt, alle gut in der Schule und so eben gut drauf. Seien wir mal vorsichtig bitte mit den Musterkindern. Seien wir mal ganz vorsichtig. Ich kenne eine Familie, 20 Jahre her, große Familie, mehrere Kinder. Und die ältesten beiden waren die Musterkinder, Sohn und Tochter. Und das dritte in der Reihe war das schwarze Schaf. Auf dem hackten sie alle rum, die Eltern und die großen Kinder. Heute, 20 Jahre später, hat sich das Blatt aber ganz schön gewandelt. Die ehemaligen Musterkinder, bei beiden die Ehe geschieden. Die Tochter könnt ihr im Internet anschauen, wie sie Bauchtanzkurse gibt. Das lasst ihr lieber bleiben, ja. Und das dritte Kind, das ehemalige schwarze Schaf, der steht heute so da, hat eine wunderbare Frau geheiratet und geht einen ganz feinen Weg mit dem Herrn. Seien wir mal vorsichtig mit den Musterkindern. Meine auch, die sind noch nicht über dem Berg, die waren die Musterkinder, ja, und brauchten auch keine sein. Aber unsere Kinder, wir wollen sie weiter im Gebet begleiten. Es ist alles Gnade in unserem Leben. Ich möchte euch das am liebsten eintrichtern mit dem Nürnberger Trichter und einhämmern. Es ist Gnade, das Familienleben, wenn unsere Kinder lebenstüchtig werden, wenn sie zum Glauben kommen, dann können wir vor lauter Dankbarkeit gar nicht mehr aufstehen von den Knien. Es ist alles Gnade. wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen. Das haben wir auch leider ab und zu falsch gemacht. Und ich habe oft mit Amerikanern zu tun, schon seit 40 Jahren, schon bei der Bundeswehr hatte ich viel mit Amerikanern zu tun. Ich war auf dem NATO-Fliegerhorst tätig, etliche Jahre lang. Und später im christlichen Dienst hatte ich noch mehr mit Amerikanern zu tun, amerikanische Missionare. Und ihr könnt über die denken, wie ihr wollt. Von mir aus könnt ihr die ganz negativ sehen, aber ich nicht. Ich bin dankbar für jeden guten amerikanischen Missionar, der hier nach Deutschland kommt. Und ich habe etwas gelernt in ihren Familien. Die machen das da nicht. Die haben nie ihre Kinder vor mir bloßgestellt. Wenn das Kind sich nicht ordentlich benommen hat, haben sie es genommen, sind mit ihm rausgegangen, 10 Minuten, 15 Minuten. Und wenn das wieder aufgeräumt war, kamen sie zurück. Die haben das nicht vor mir getadelt oder bloßgestellt. Fand ich gut. Habe ich da gelernt. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder ignorieren, ich meine jetzt gar nicht, dass die Eltern auf Drogen abgetaucht sind und die Kinder sich da alleine Essen machen müssen und so, sondern das geschieht auch in gutbürgerlichen Familien vor christlichen Fassaden. Die Eltern beide berufstätig bis in die Puppen, bis über die Ohren beschäftigt und die Kinder sind Schlüsselkinder, kommen von der Schule nach Hause, müssen sich das Essen in der Mikrowelle warm machen, haben keinen Ansprechpartner. Ihr Lieben, das ist auch eine Form von Vernachlässigung. Wenn die Mama fehlt, bitte glaubt mir, wenn der Papa nicht genug verdient, um die Familie zu ernähren, selbstverständlich sollte dann eine Frau mithelfen, beruflich und ihn dabei unterstützen. Aber wenn der Papa genug verdient und einige von euch verdienen doppelt so viel, wie die Familie braucht, dann habe ich wenig Verständnis, wenn die Frau arbeiten geht und zu Hause sind noch kleine Kinder, die die Anwesenheit der Mutter sehr gebrauchen könnten. Unsere Tochter, die war 19, da kam die manchmal aus der Schule, die hat gesprudelt erstmal eine halbe Stunde lang, ging es da nur so, ja. Und wie gut war das, dass meine Frau zu Hause war und da mit ihr die Dinge besprechen konnte. Wir haben das so gehalten, auch wenn das unpopulär ist. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen, so nach dem Motto, ah, bist du blöd, kapierst du das nicht, was bist denn du für eine oder für einer, ja? Und manche Väter haben ihre Kinder abgeschrieben, als sie die erste 3 in Mathematik nach Hause gebracht haben oder einstellige Punktezahl oder haben zu einem Jungen gesagt, du bist ja bloß ein Junge, ich wollte lieber ein Mädchen haben. Und zu Mädchen, du bist ja ein Mädchen, ich wollte lieber ein Junge haben. Sowas darf überhaupt nicht über die Lippen christlicher Eltern kommen. Das ist Tabu, das geht gar nicht. Und noch etwas ist Tabu, das Allerschlimmste, was passieren kann in Familien ist, wenn Kinder missbraucht werden vom Vater oder von irgendeinem Onkel, manchmal sogar auch von der Mutter, ja, aber meistens sind es doch die Väter oder irgendwelche anderen Männer. Und ihr Lieben, das geht überhaupt nicht. Früher war mir das unangenehm, so etwas überhaupt anzusprechen, aber seit ich in den letzten Jahren immer wieder Mädchen oder Frauen vor mir hatte, die vom eigenen Papa oder irgendeinem Onkel oder Bruder oder sonst jemand unsittlich berührt worden waren oder noch Schlimmeres erlitten haben, sage ich das überall, egal in welchen Gemeinden, auch bei euch, sage ich das, das geht gar nicht. Ich bin irgendwo ganz weit weg von hier zu einem Dienst, zu Vorträgen. Dann sitzt am Sonntagmorgen ein Mann neben mir und ich merkte, der ist so traurig, der ist so niedergeschlagen. Also ich bin da nicht übersensibel, aber das habe sogar ich gemerkt, dass dem nicht gut geht, ja. Und dann habe ich ihn angesprochen, nachher sage ich, was ist denn mit dir? Und sagt er, ach, weißt du was, ich habe 11 Kinder und mein Vater, der Opa dieser 11 Kinder, hat 4 meiner Töchter missbraucht. 2 weniger schwer und 2 schwer. Und da haben die großen, älteren Töchter, 16 und 15 Jahre alt, die das vom Opa erlebt haben, sind zu mir gekommen und haben gesagt, Papa, wenn du jetzt den Opa nicht anzeigst, dann machen wir es. Da muss der seinen eigenen Vater anzeigen. Der sitzt jetzt für 4,5 Jahre im Gefängnis, Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Die brauchen in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen an dem Ort. Das könnt ihr mir glauben. Die Leute werden sagen, habt ihr einen Vogel? Wollt ihr uns bekehren? Und ihr macht solche Sachen? Versteht ihr? Da kann ein Gläubiger mehr Schaden anrichten, als es 100 Atheisten fertigbringen würden, wenn solche Dinge passieren. Das geht gar nicht. Und wenn hier jemand ist, der so etwas erlitten hat, der muss sich offenbaren. Er muss das aussprechen. Er muss jemanden suchen, dem er vertraut und das rausbringen. Er wird unweigerlich krank, wenn das nicht rauskommt aus seiner Seele. Tut mir leid, ich konnte euch das nicht ersparen, ja? Jetzt kommt etwas viel Schöneres. Wir sind im 500. Reformationsjubiläumsjahr. Martin Luther darf man hoffentlich bei euch auch mal zitieren. Es gibt Gemeinden, da muss man erst 10 Minuten rechtfertigen, dass man Luther zitiert. Ohne ihn würde keiner von uns hier sitzen. Keiner. Nicht einer würde hier sitzen. Da hätte Gott andere gebraucht, das ist mir klar. Aber er hat diesen fehlerhaften Martin Luther gebraucht. Und ohne ihn würde keiner hier sitzen. Er hat mal zum Thema Familie, da hat er auch eine Menge zu sagen gehabt, hat er gesagt, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder rausbringen will. Nehmen wir an, in dieses schöne Holzfass wäre zuerst saurer Essig reingekommen. Und nachher willst du irgendwie süßen Apfelmost reintun. Ja, das kannst du, aber da musst du vorher ausräuchern und ausschwefeln. Ziemlich aufwendige Prozedur, ja. Was will er sagen? Welchen ersten Geruch, welche Prägung bekommen unsere Kinder zu Hause mit für ihr Leben? Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes kennenlernen? Die Liebe des Heilands, der sein Leben für uns gegeben hat. Können Sie die guten biblischen Charaktere kennenlernen? Mensch, was hat die Bibel? Charaktere, die sie uns vor Augen stellt. Ein David, ein Daniel, aber auch Frauen, eine Ruth, eine Esther. Ja? Können Sie die biblischen Charaktere kennenlernen? Können Sie in der Wahrheit aufwachsen, dass da ein Gott ist, der sie liebt, jeden Menschen liebt und alles für uns getan hat, dass wir einmal bei ihm sein können für alle Ewigkeit. Was bekommen Sie mit im Familienleben? Oder müssen Sie aufwachsen mit viel Streit und Scheidungsdrohung und geht es nur um weltliche Dinge zu Hause, um Geld, um Hollywood, Entertainment, Sport? Was prägt unseren Alltag, unser Familienleben? Welchen Geruch nehmen unsere Kinder mit in ihr Leben? Und ihr Lieben, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, das Allerbeste ist, ihre Mutter zu lieben. Ihre Mutter zu lieben. Das bedeutet, ihr lieben Ehemänner und Väter, ihr gebt euren Kindern jede Menge mit in ihr Leben. Das Entscheidende, wenn sie sehen, ihr als Väter liebt eure Ehefrau, ihre Mutter. Wenn sie das sehen, gebt ihr ihnen mehr mit als materielle Dinge. Und darum haben wir über Ehe gesprochen. Wisst ihr, dass ich neulich eine Statistik gelesen habe, eine Untersuchung, die hat mich wirklich baff gemacht, die hat mich wirklich ins Staunen gebracht. Da wurden viele, viele Kinder befragt und es kam bei der Studie heraus, dass den Kindern wichtiger war, dass ihr Papa ihre Mama liebt, als wie dass der Papa sich selbst liebt. Das kam raus. Das hat mich wirklich stutzig gemacht. Das war den Kindern wichtiger, dass der Papa die Mama liebt. Und wenn die Kinder sehen, wie der Papa mit der Mama umgeht, wie er sie anschreit, wie er sie fertig macht vor den Kindern, immer wieder kritisiert, dauernd Stress macht der Mama und allen, ihr wisst nicht, was ihr damit tut. Sie haben Angst, die Ehe wird zerbrechen und ihr seht, es wäre ihnen lieber, der Vater würde die Mama lieben und sie könnten das sehen, als wie, dass er sie selbst liebt. Aber es ist auch gut, wenn die Kinder aufwachsen in dem Wissen, mein Papa, der liebt mich, dem bin ich ganz, ganz viel wert. Der würde kämpfen für mich wie ein Löwe, wenn mir irgendwie was zustoßen würde oder so. Ihr seht, die Mutter zu lieben. Und darum, ihr lieben Ehemänner, setzt alles dran. Geht auf die Knie, bittet Gott, dass er euch neue Liebe schenkt zu euren Ehefrauen und dass ihr das rüberbringen könnt, auch im Familienleben, dass die Kinder daran keinen Zweifel haben, dass ihr als Väter eure Mutter liebt. investiert viel in ihre Ehen, investiert von mir aus auch mit den schönen Zettelchen, über die wir gesprochen haben. Und ich habe ja gesagt, wenn jemand einen Tipp für mich hat, was man in so eine Holzschachtel oder Pappschachtel reinlegen kann. Ich habe erzählt, wie meine Frau und ich immer wieder Zettelchen schreiben und dann Montagabend bin ich wieder dran und darf so einen Zettel ziehen. Letzten Montag hat meine Frau einen Zettel gezogen. Jetzt bin ich dran morgen Abend. Mal sehen, was meine Frau da drauf geschrieben hat, ja? Welche Freude sie mir machen will in der kommenden Woche. Und ich habe sogar einen Tipp bekommen von einem von euch, was ich da wieder auf einen Zettel schreiben kann. Danke nochmal dafür. Macht das! Investiert in eure Ehen! Und vor allen Dingen, lasst eure Kinder nicht im Zweifel daran, dass ihr eure Ehefrau liebt und auch die Ehefrau ihren Ehemann liebt und dass ihr als Eltern eure Kinder liebt. Ich habe mein Smartphone hier irgendwo liegen, ja, egal, ja, da hinten liegt's. Ich könnte jetzt meine Tochter anrufen, mache ich nicht, die ist auch im Gottesdienst, ja. Aber wenn ich die anrufen würde und würde ein bisschen mit ihr plaudern und würde sagen am Ende Tschüss, Amelie, und dann würde sie sagen Tschüss, Vati, ich hab dich lieb. Ich garantiere es euch. Ja? Ich garantiere es euch. Tschüss, Vati, ich hab dich lieb. Warum sagt sie das? Weil sie es oft von uns gehört hat als Eltern und darum, das kommt irgendwann zurück. Unser Sohn ist ein bisschen sparsamer mit solchen Bekundungen, aber wenn er es sagt, das hat dann fast noch mehr Gewicht, ja, wenn er sagt, Vati, ich hab dich lieb. Das ist so schön, wenn man sich das in der Familie oft sagt, wirklich aufrichtig sagt, dass wir einander lieben. Und heute ist kein Muttertag, der war schon im Mai, ich weiß das, aber wir reden über Familienleben. Darf ich euch noch diese Lebensweisheit mitgeben? Wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Der Satz, der ist so wahr, der könnte fast in der Bibel stehen. Ja? Wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Ja, nicht die Mama in der Familie verheizen. Wisst ihr, wie das geht? Die Mama verheizen? Die muss kochen und backen und hüpfen und springen und putzen und bügeln und alle bedienen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen. Und wenn irgendetwas nicht passt, wird sie angemotzt. Und wenn sie dann in der Klinik liegt, dann wachen alle auf. Ja? Ja, nicht die Mama verheizen. Die Mama wie eine Königin behandeln, wie eine Fürstin. Das ist unsere Aufgabe. Was meint ihr, wenn jetzt der Geist der Buße über diese Versammlung käme? Dann würden einige Tränen laufen. Und dann würden einige Männer und auch Jugendliche oder junge Erwachsene würden heute bei ihrer Mama oder bei ihrer Ehefrau um Vergebung bitten und sagen, es tut mir leid, ich habe dich nicht immer so behandelt. Es tut mir leid, dass ich dich oft vor den Kindern kritisiert habe. Es tut mir leid, dass ich dir nicht die Liebe und den Respekt erwiesen habe. Das wäre mal ein Segen von solchen Vorträgen hier in Gevelsberg. Das wäre mal ein Segen. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Und noch ein letztes, bevor ich schließe. Beziehungen in der Familie sind wichtiger als alles andere. Beziehungen zwischen Vater und Mutter, Mutter und Vater, zwischen den Eltern und den Kindern, zwischen Papa und Kindern, Mama und Kindern. Die Beziehungen, die interaktiven Beziehungen in der Familie. Wir werden morgen Vormittag wieder einen Gebetsvormittag haben, meine Frau und ich. Das dürfen wir so, das ist unser Vorrecht. Ich muss nicht in der Firma stehen morgen oder an der Werkbank oder im Büro oder sonst irgendwo. Aber morgens, Montagmorgens nehmen wir uns einen Vormittag zum Gebet. Und da beten wir für viele, viele Menschen. Wir haben auch lange für diese Vorträge hier gebetet bei euch. Und wir beten für eine Familie, die wir gut kennen. Die haben 4 Kinder. Gläubige Eltern, 4 Kinder. Und die Beziehung zu allen 4 Kindern ist nicht in Ordnung. Zu 2 sogar kaputt. Dürfen die Enkel nicht sehen. Die Enkel sind schon groß und die Großeltern dürfen die nicht sehen. Ja? Beziehungen kaputt. Es ist sehr schwer, solche Beziehungen wieder heil zu kriegen. Es ist nicht unmöglich, deswegen beten wir ja dafür. Aber es ist besser, es geht erst gar nicht kaputt. Passt als Eltern auf, dass nicht eines eurer Kinder sich entfernt. Das ist noch zu Hause und liefert da noch die Wäsche ab. Aber in Wirklichkeit ist es schon ausgewandert aus der Familie. Passt auf, bleibt nah dran bei den Kindern. ihr könnt eure Kinder nicht gläubig machen, das konnten wir bei unseren auch nicht. Aber uns war sehr wichtig, eine offene Beziehung mit ihnen pflegen und ganz nah dran sein, viel mit ihnen reden. Das war uns ganz wichtig. Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen sind wichtiger als alles andere. So, ich schließe mit einem letzten Gedankengang. Wir haben in diesen Tagen gehört, Jesus Christus, das ist ein Heiland, der kann heil machen, was die Sünde kaputt gemacht hat. Der kann Herzen heilen, zerbrochene Herzen, das hat er bei mir getan und ich hoffe auch bei dir. Er kann zerbrochene Ehen heilen, dafür haben wir gestern ein fantastisches Beispiel hier gesehen. Und er kann auch zerbrochene Familien heilen. Er kann alles heilen, was die Sünde zerstört hat. Und ich habe mich einmal riesig gefreut, letzte Folie, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, und in deiner steht das übrigens auch, dass Gott immer ganze Familien retten will. Das kennt ihr. Als Noah die Arche gebaut hat, wurde eine ganze Familie in der Arche gerettet. Noah, seine Frau, die drei Söhne, die Schwiegertöchter. Eine komplette Familie, wissen wir. Haken hinter. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, da wurden ganze israelitische Familien gerettet, nämlich deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen waren. Wissen wir auch. Achtung, jetzt kommt etwas Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie, nämlich die Hure Rahab mit ihren Angehörigen. Normal wäre doch gewesen, er rettet diese Frau. Die hatte ihr Leben riskiert, hatte die Kundschafter versteckt oben auf dem Dach. Ja? Und lest es nach in Josua 6, er rettet diese ganze Familie. Ich weiß, sie hatte auch drum gebeten, aber Gott hätte auch sagen können, nee, du, wenn du das machst, dann rette ich dich. Aber deine Familie, die wird mit umgebracht hier, wenn Jericho unter dem Bann steht. Aber er rettet die ganze Familie. Und im Neuen Testament noch zwei Beispiele, als der Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte er und sein ganzes Haus. Das war kein Automatismus, die mussten sich alle selbst bekehren. Natürlich, das kennt die Bibel nicht anders. Und das bekannteste Beispiel in der ganzen Schrift ist der Kerkermeister, der Gefängnisaufseher oder Direktor von Philippi, als der nach dem Erdbeben aus dem Schlaf fuhr und auch innerlich aus dem Schlaf fuhr und fragte, liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um nicht verloren zu gehen, um nicht in die Hölle zu kommen? Da bekommt er die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie, damals gehörten auch noch die Sklaven und die Mägde dazu, das weiß ich, aber du und dein Haus werden gerettet. Das ist natürlich keine absolute Verheißung. Das heißt nicht, wenn sich hier im Kreis Ennepetal jemand bekehrt, dann geht's zack, zack, zack und die ganze Familie ist gläubig. Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne Ehefrauen, die haben dieses Wort als persönliche Verheißung vom Herrn empfangen und halten sich daran und sagen, Gott wird meinen Ehemann, der im Augenblick noch draußen ist, aus dem Kreis des Segens. Er wird ihn retten. Männer glauben und halten daran fest, Gott wird meine Ehefrau, die noch nicht beim Herrn, mit dem Herrn lebt, ja, er wird sie retten. Eltern, christliche Eltern, beten für den verlorenen Sohn in der Familie oder die verlorene Tochter und halten daran fest, Gott wird ihn oder sie erretten. Und manchmal muss man auch noch um hochbetagte Angehörige bangen, um Vater oder Mutter, die noch nicht gläubig sind und schon über 70, über 80 sind, womöglich. Und ich bitte euch, nehmt das mit. Die Familie ist eine Kategorie bei Gott. Das ist keine gesellschaftliche Erfindung, wie uns die 68er einreden wollten, ja? Und haben gesagt, komm, hör doch auf, Papa und Mama, Kinder können auch in der Kommune aufwachsen und so weiter. Nein, Gott will Familien, Eltern mit ihren Kindern und eine Großmutter und Großvater auch noch dabei, ja? Dass alle zusammen einmal vor Gott stehen. Und das wünschte ich mir auch, wenn ich mal vor Gott stehe, dass ich wie Jesaja sagen könnte, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, meine Ehefrau natürlich, die Gott mir gegeben hat, Das wäre mein großer Wunsch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich so nennen dürfen, dass wir dich mit Fug und Recht Vater nennen dürfen, als deine Kinder. Durch Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung hat er uns den Zugang zu dir ermöglicht. Und wir müssen nicht im Vorhof stehen wie die Israeliten. Wir dürfen bis zu deinem Vaterherzen kommen, auch jetzt im Gebet als Gemeinde. Und wir wollen dir danken, dass wir neu hören durften heute, was du für ein großartiger Gott bist, für ein wunderbarer, liebevoller Vater, wie du umgehst mit uns als deinen Kindern. Und hilf uns Vätern doch und auch den Müttern, dass wir auch von dir lernen und so umgehen mit unseren Kindern und sie gut erziehen, ihnen viel, viel Gutes mitgeben in ihr Leben. Wir wollen dir danken für unsere Eltern, für all das Gute, das sie uns gegeben haben, und hilf uns, wenn wir Eltern sind, auch Gutes an unsere Kinder weiterzugeben. Segne die Kinder, die hier sind, die noch zu Hause sind, die noch im Einflussbereich der Eltern sind, auch die großen Kinder, die schon geheiratet haben oder selbst jetzt Kinder erziehen. Hilf uns, Herr, und auch denen, die nicht verheiratet sind, die als Alleinlebende, als Singles ihren Weg gehen oder Alleinerziehende oder auch solche, die allein gläubig sind in ihrer Familie, gib ihnen deinen Beistand, deine Hilfe. Es ist so ein Segen, wenn nur ein Gläubiger in einer Familie ist. Er kann zum Segen werden für alle anderen in seinem Umfeld. Und so möchte ich auch bitten, dass du hier die Gemeinde in Gevelsberg segnest. Sie ist noch jung, Herr, dass sie wächst, dass sie ein Leuchter ist hier in dieser Stadt und ganzen Umgebung, und dass du weiterhin schenkst, dass sie auf gutem geistlichen Kurs bleibt. Darum bitte ich dich von Herzen im Namen Jesu Christi. Amen.